Bremen 2 Gesprächszeit.
Der Tod ist ein Teil des Lebens. Manchmal scheint es allerdings, als wäre dieses Wissen unserer Gesellschaft verloren gegangen. Für andere Dinge, die zum Leben dazugehören, zum Beispiel Essen, haben wir feste Rituale. Der Tod dagegen findet fast nur noch im Verborgenen statt. Das sieht man zum Beispiel daran, dass Menschen heute sehr oft in Krankenhäusern und Altenheimen sterben und nicht mehr so wie früher üblich im Kreis der Familie. Und es gibt auch nur noch wenige gemeinschaftliche Regeln und Rituale, die Angehörigen dabei helfen, mit dem Tod umzugehen und ihre Trauer auszudrücken. Wie wichtig das aber ist, weiß Cordula Caspari aus eigener Erfahrung. Sie arbeitet seit über 20 Jahren als Bestatterin in Bremen. Das bedeutet, sie kümmert sich zum einen um die praktischen Dinge, die getan werden müssen, wenn jemand gestorben ist. Zum anderen ist es ihr aber auch ein Anliegen, Trauerfeiern persönlich zu gestalten, also zusammen mit den Angehörigen Wege und Rituale zu finden, mit denen sie sich von ihren Verstorbenen verabschieden können. Cordula Caspari ist heute mein Gast hier in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Guten Tag, Frau Caspari.
Ja, guten Tag, Frau Burlage. Schön, dass ich hier sein darf.
Sie selber haben das mal so beschrieben, dass ein ganz wichtiger Teil Ihrer Arbeit Sie darin sehen, für die Angehörigen von Verstorbenen Räume zu öffnen, wo Trost entstehen kann. Was genau meinen Sie damit?
Ich glaube, dass Trost ganz viel eben damit zu tun hat, ob ich innerlich oder auch äußerlich die Treue halte zu dem Menschen, der gegangen ist. Und wenn ich das alles um die Bestattung so gestalte, dass es wirklich zu diesen Menschen passt, ihm quasi die Treue halte und zu den Menschen passt, die Abschied nehmen, auch denen die Treue halte, dann können da Räume entstehen, äußere oder innere Räume, in denen Trost entstehen kann.
Trost, Tod, Abschied, Trauer, das sind all diese Themen, über die wir gleich in der kommenden Stunde reden werden. Und wir werden dabei auch einen Blick darauf werfen, wie es um all diese Themen denn steht in Zeiten von Corona. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Kerstin Burlage. Cordula Caspari ist heute mein Gast in der Gesprächszeit hier bei Bremen 2. Sie ist Bestatterin und setzt sich dabei für eine individuelle Abschiedskultur ein. Frau Caspari, auf Ihrer Internetseite, da schreiben Sie, dass jeder Mensch die Fähigkeit in sich trägt, gut Abschied zu nehmen. Was ist denn ein guter Abschied?
Ein guter Abschied ist vor allem ein Abschied, von dem ich selber sagen kann, als Betroffene oder als Betroffener, das war ein guter Abschied. Eigentlich ist jeder Mensch der eigene Maßstab dafür, ob der Abschied gut ist. Das können wir von außen nicht beurteilen. Ich hatte mal eine Trauerfeier von einem Mann, der Suizid begangen hat. Und die haben gerne in Spanien gelebt. Und wir haben die Trauerfeier sehr mediterran gestaltet mit Orangen und Zitronen und Strelizien und so eine kleine Insel gemacht mit Sand. Und da Bilder angedockt, die an seine Kraftquelle, diese gemeinsamen Urlaube erinnerten. Und ich habe Jahre später die Witwe getroffen und die hat gesagt, Frau Caspari, immer wenn es mir ganz schlecht geht, dann denke ich an die Feier und dann kann ich da Kraft ziehen draus. Das ist ein guter Abschied.
Also und immer Abschied, noch nach all der Zeit, ja, da noch Trost rausziehen aus dem Ritual, was den Abschied ausgemacht,
ja,
hat.
Und das bei einem Suizid, der ja enorm verstörend ist und auch ganz schmerzhaft ist in langer Folge, da Formen zu finden, die was Heilendes haben, die was Schönes haben, die was Persönliches haben, wo man das Gefühl hat, die Menschen freuen sich drüber. Und manchmal höre ich das von Angehörigen auch, dass sie sagen, Frau Caspari, eigentlich darf ich es gar nicht sagen, aber ich freue mich richtig auf die Trauerfeier.
Warum soll man das nicht sagen?
Ja, weil Trauerfeier ja eben in unserer Gesellschaft, das ist traurig und das ist schrecklich. Und das hat aber mit den Menschen zu tun und es hat mit Liebe zu tun. Und wenn ich einen Raum da eben gestalten darf, mit schönen Gegenständen, mit einer guten Rede, mit Ritualen, mit guter Musik, wenn die Atmosphäre so sein darf, dass da diese Herzensverbindung lebendig bleiben darf zu dem Verstorbenen, eben nicht abgeschnitten wird, sondern diese Verbindung, ja, lebendig bleiben darf, dann ist es ein guter Abschied, weil es die Transformation dann gelingt. Ich muss ja weiterleben mit diesem Menschen. Der ist ja nur körperlich weg, aber in mir drin ist ja eine Beziehung noch. Also wenn mein Vater stirbt oder mein Kind oder ein Ehepartner, diese Beziehung muss sich ja wandeln. Und in einer guten Abschiedsbegleitung, sei es durch eine Aufbahrung, durch gemeinsames Waschen anziehen, durch eine gute Trauerfeier, durch eine passende Beisetzung, können wir diese Verbindung lebendig halten. Und dann ist Trauer auch lebbar, weil Trauer ist ja nichts Schlimmes. Trauer ist ja einfach ein Teil der Liebe. Also wenn ich jemanden sehr geliebt habe, dann gehört Trauer dazu.
Wann war eigentlich der Punkt in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, das möchte ich machen, ich möchte dabei helfen, dass ein guter Raum für Trauer entstehen kann, dass Angehörige unterstützt werden, all das, was Sie gerade beschrieben haben?
Das genaue Datum kann ich Ihnen nicht sagen, aber es war wirklich eine genaue Minute oder ein genauer Moment. Es war, ich habe Kulturwissenschaften studiert und mich im Rahmen des Studiums mit Wandel der Friedhöfe beschäftigt und davor auch mit Wandel der Bestattungsrituale. Habe selber viele Menschen verloren in meinem Leben und ja, stand irgendwie vor Ende des Studiums und plötzlich war das wie eine innere Stimme. Ich soll Bestatterin werden und dann habe ich gedacht, stimmt, das ist das, was ich immer werden wollte. Jetzt weiß ich, was ich werden will und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe diese Entscheidung auch nie mehr in Frage gestellt. Das ist das, warum ich auf dieser Welt bin, um diese Arbeit zu machen und die so zu machen, wie ich sie tue. Und ich mache sie gerne so, wie ich sie mache. Und das ist einfach mein Platz in diesem Leben.
Die Art, wie Sie die tun, da waren Sie, glaube ich, damals vor über 20 Jahren noch relativ allein auf weiter Flur. Mhm. Ne? Sie haben ja von Anfang an gesagt, ich mache das nicht so, wie es üblich ist, sondern ich mache es auf meine Weise und ich bringe all diese Dinge da hinein, die Sie jetzt beschrieben haben eben. War das manchmal auch so ein bisschen Einzelkämpfertum?
Das war am Anfang ein starkes Einzelkämpferinnentum natürlich. Also gerade als Frau in diese Branche reinzukommen, das hat vielen Kollegen nicht gefallen. Also da gab es dann schon so Sprüche, wenn sie wenigstens mit einem Mann das machen würde. Ich habe es nun mal alleine gegründet. Da bin ich schon angeeckt. Aber ich hatte so das Gefühl, irgendwann hat sich's auch rumgesprochen, dass ich das ernst meine. Also dass ich nicht nur darüber rede oder sage, wir machen das jetzt irgendwie so irgendwas Neues, sondern dass ich da auch sehr ernsthaft dabei bin. Ich kann mich an eine Situation erinnern im Krematorium. Da habe ich einen Mann versorgt, der sich das Leben genommen hat, indem er den Helm vom Kopf gezogen hat und mit dem Kopf voraus gegen eine Wand gefahren ist. Und obwohl es klar war, es wird keine Aufbauung geben, es wird niemand mehr dort Abschied nehmen, habe ich diesen Mann alleine nochmal komplett gekleidet und ihn gut versorgt. Und ab dem Moment war zumindest bei den Mitarbeitern dort, ups, die meint das ernst, was sie sagt. Die redet nicht von Würde, sie zieht das auch durch. Und so die Erfahrung habe ich gemacht, dass sich das schon immer wieder dann auch rumgesprochen hat oder die Menschen gemerkt haben, ich rede da nicht nur drüber, sondern auch da, wo niemand hinschaut, versuche ich genau bei diesen Menschen zu sein. Und es gibt nicht einen Standard, wir machen das immer so oder wir machen das immer so, sondern dass wir immer innehalten, also ich sage jetzt wir, also ich und meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass wir versuchen, bei jedem wieder innezuhalten und nachzuspüren, passt das genau zu diesen Menschen? Will der auf der Seite liegen oder auf dem Rücken? Will er die Hände gefaltet haben oder unter dem Nacken verschränkt? Oder will derjenige überhaupt Blumen oder mag der keine Blumen? Will der nochmal einen Geruch? Oder auch bei den Angehörigen, was passt genau zu denen?
Und Intuition ist da ja eine ganz wichtige Fähigkeit, höre ich daraus, ne?
Ja.
Und Sie haben auch den Anspruch, eben einerseits diesen verstorbenen Menschen richtig gut zu versorgen und bei ihm zu sein und andererseits aber eben auch bei den trauernden Angehörigen. Mhm. Und da sind Sie ja, verstehen Sie sich so, auch sowas wie eine Trauerbegleiterin, oder?
Ich würde es nicht so nennen, aber natürlich begleite ich die Menschen in der Trauer und versuche, in diesen ersten Tagen, ich habe ja in der ersten Zeit mit den Menschen zu tun, bevor die zu einer klassischen Trauerbegleitung gehen oder zu einer professionellen, ist meine Erfahrung, dass wenn wir da eine gute Arbeit machen, wenn wir da eben diese inneren Verbindungslinien schon schaffen und Räume eröffnen, wo die sich spüren dürfen, wo sie auch trauern dürfen, wo sie auch mal klagen, mal schreien oder auch wütend sein dürfen, wo Fragen gestellt werden dürfen, wo nichts ist, was nicht sein darf. Weil Menschen sind einfach verschieden und manchmal gibt's große Wut auch auf den Verstorbenen oder Ratlosigkeit oder so. Und dann geht's darum, die mit auszuhalten. Und das ist eigentlich schon eine Form von Trauerbegleitung. Aber ja, ich bin Bestatterin. Das ist mein Beruf.
Ja. Ja. Wie muss ich mir das denn eigentlich vorstellen? Sie sind Bestatterin. Wenn jetzt ein Todesfall eintritt, wie geht das los? Also die Angehörigen wählen Sie aus, rufen Sie an. Wie geht es dann weiter?
Manchmal gibt es auch schon Vorgespräche, manchmal gibt es
wenn
schon...
Wenn jemand krank ist, oder?
Ja, wenn jemand gesund ist noch, auch das kommt vor, dass Menschen sagen, ich habe eine ganz bestimmte Vorstellung, wie ich diese letzte Zeit gestaltet wissen möchte. Dann kommt eben der Anruf und die wichtigsten zwei Dinge in dem Erstgespräch am Telefon, es gibt nichts, was eilt. Was wünschen Sie sich für heute? Das ist eigentlich unsere wichtigste Frage. Was ist wichtig für heute? Ist es wichtig, den Verstorbenen heute schon zu überführen oder soll es da noch Zeit geben? Gibt es Menschen, die da noch hinkommen möchten an den Sterbeort? Wie schnell sollen wir agieren? Was sollen wir machen? Sollen wir erst sprechen und dann überführen oder sollen wir erst überführen und dann sprechen? Zu vermitteln, dass die Angehörigen den Rhythmus bestimmen.
Und dann findet die Überführung statt. Das heißt, die verstorbene Person wird an einen Ort gebracht, wo sie beispielsweise aufgebahrt wird oder schon ins Krematorium. Oder das ist dann auch immer unterschiedlich und abhängig davon. Manche sind wahrscheinlich auch schon zu Hause aufgebahrt worden.
Also das bespricht man dann einfach mit denen, die da drumherum sind. Das ist ja nicht immer Familie. Manchmal ist es auch der Freundeskreis oder eine Mischung. Oder dann bespricht man manche. Ist gut, jemanden noch mal für 2-3 Tage zu Hause zu haben. Manchmal ist es auch gut, jemanden vom Sterbeort noch mal nach Hause zu bringen oder von der Gerichtsmedizin nach Hause zu bringen. Gerade bei Suizid habe ich da sehr gute Erfahrungen. Oder bei Kindern, die verstorben sind, ist es auch manchmal gut, sie noch mal nach Hause zu bringen. Und sowas überlegt man einfach zusammen. Und ja, da haben Sie schon recht, das ist Intuition und die Antennen oder das, ich sage mal, das Herz ganz weit zu machen und den Geist ganz weit zu machen und nicht zu denken, so und so muss das, sondern wie ist es genau für diese Menschen jetzt in diesem Moment richtig? Und das kann genau für diese Menschen in 2 Wochen, wenn sie vor einem anderen Todesfall oder in 2 Jahren oder so stehen, kann ganz anders sein, komplett anders sein. Das staune ich immer wieder und dann komme ich in die gleiche Familie wieder, zum zweiten oder zum dritten, manchmal inzwischen auch zum vierten Mal. Manche sagen dann so, Frau Kaspari, Sie kennen das schon bei uns, wir machen das so wie immer. Und manche sagen, nee, dieses Mal ist es Mama und dieses Mal ist es ganz anders und dieses Mal machen wir es ganz anders. Und das finde ich total schön, jedes Mal neu zu schauen, wie ist es jetzt richtig. Weil das ist ja das Einzige, was wir sicher haben, ist der gegenwärtige Moment. Das ist das, was wir haben und das können wir gestalten.
Dieses Gestalten geht dann ja auch weiter bei der Trauerfeier und darüber werden wir gleich reden, die Trauerfeier und die Trauer. Sie hören die Gesprächszeit auf Bremen 2. Mein Gast ist heute Cordula Kaspari. Sie ist Bestatterin und unterstützt Angehörige dabei, so individuell wie möglich Abschied zu nehmen und ihre Trauer auszudrücken. Was ich mich gefragt habe, Frau Kaspari, Trauer, das ist ja so ein Zustand, in dem Menschen vielleicht, Sie haben das auch eben schon beschrieben, vielleicht weinen, vielleicht wütend sind, vielleicht starr werden. Das ist ja eine starke seelische Verletzung. Ich frage mich bei all dem, was Sie eben beschrieben haben, auch wie halten Sie das als Bestatterin eigentlich aus, immer mit diesen ganz unterschiedlichen Dingen von jetzt auf gleich konfrontiert zu sein?
Ja, das ist das Leben. Also ich halte das aus, weil das das Leben ist und ich mich gerne auf das Leben einlassen möchte. Ich finde das so schade in unserer Gesellschaft, dass wir so wenig lebendig sind und dass auch sonst in unserer Gesellschaft, finde ich, von diesen ganzen Gefühlen wenig Raum ist, sondern wir sollen funktionieren und das soll alles glatt und sauber und ordentlich und so sein und nach Regeln funktionieren. Und wir sind aber Menschen und das Menschsein ist irgendwie ja was ganz anderes. Und ich finde, dass wir in dieser Gesellschaft mehr von diesem Urmenschlichen gerne haben könnten, dass wir eben uns als Menschen begegnen und uns auch zeigen mit Wut, mit Trauer, mit Ohnmacht, mit Schuldgefühlen auch, sehr wichtig bei Trauer.
Warum?
Fast alle Trauernden oder ich würde sagen, alle Trauernden haben irgendwo Schuldgefühle. Ich habe ihm das nicht mehr gesagt oder hätte ich doch mein Leben anders und auch in Bezug auf die Krankheit wäre vielleicht was anders gelaufen, wenn ich früher die Symptome benannt hätte oder also für die Angehörigen oder ich habe ihm nicht genug die Medikamente gegeben oder zu viel oder die Frage von Schuld ist ganz wichtiges und das muss irgendwie einen Raum haben. Und ich habe das Gefühl, dass viele Gefühle in unserer Gesellschaft nicht so Raum haben. Trauer, Wut, Ohnmacht ganz tabuisiert bei uns und ich mag gerne lebendig sein und finde das eigentlich schön, wenn ich bei meinem Gegenüber merke, da gibt es bei dem auch einen Raum dafür, dann ist der bei mir auch da und das finde ich einfach gut. Ich habe natürlich Supervision, ganz klar, dass ich finde, man kann diesen Beruf nicht über viele Jahre machen, ohne sich eine professionelle Begleitung an die Seite zu holen, weil es natürlich immer wieder auch verbindet mit meinen eigenen Trauererfahrungen. Also ich habe ja selber auch schon schwere Verlusterlebnisse gehabt und die kommen natürlich auch ins Schwingen, das ist klar.
Jedes Mal dann ja auch, ne?
Ja,
mal mehr, mal weniger.
Mal mehr, mal weniger. Mhm. Manchmal sehr. Also es gibt eine bestimmte Musik, wenn ich die höre, musste ich die ersten Jahre aus der Kapelle gehen. Das ging gar nicht, das habe ich gar nicht ausgehalten, weil dann kann ich nicht mehr in der professionellen Rolle sein. Und die Kunst ist ja, diesen Gefühlen Raum zu geben und auch mitzuschwingen, aber ohne, dass ich das bin. Und
schwer stelle ich mir das vor.
Ich weiß nicht, ich finde das gar nicht. Also manchmal denke ich, ich bin halt ein Chamäleon, ne? Dann bin ich in dieser Familie und dann kann ich genau das spüren, was dann da gerade ist. Und dann gehe ich in die nächste Familie und dann ist es was anderes. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich es nicht so schwer. Ich habe ein kleines Ritual zu Beginn eines jeden Gesprächs, dass ich kurz innehalte und mir ganz klar mache, es geht nicht um mich, sondern es geht um die jetzt. Und dass ich nichts weiß. Also das ist so mein, dass ich versuche einfach 2-3 Mal tief zu atmen und mir ganz klar zu machen, ich weiß nicht, was für die richtig ist. Die wissen es selber und es geht jetzt darum, gemeinsam rauszufinden, was das Richtige ist. Und dann mache ich Kampfsport.
Ja, Sie machen Kampfsport. Sie machen einen, ich glaube, eher seltenen Kampfsport.
Ja,
ne?
Ich mache Shinsen Hapkido, ist eine koreanische Gesundheits- und Bewegungslehre, die auch eine Philosophie beinhaltet. In dieser Philosophie geht es auch im Zentrum um Menschlichkeit und Naturliebe. Und in meiner Arbeit geht es auch um Menschlichkeit, da passt das gut zusammen. Aber wenn ich dann auf der Matte bin und mit den anderen mich bewege, denke ich keine Sekunde an die Arbeit, dann ist einfach nur Bewegung und diese Art von Lebendigkeit da und das ist meine Kraftquelle.
Also Ihre Kraftquelle ist das und ich habe aber den Eindruck gewonnen, dass die Trauerfeiern, die Sie mitgestalten, auch ja immer eine Kraftquelle für die Angehörigen sein soll. Dass Sie da dann wirklich mal einen Ort haben, wo da auch mal was raus darf, also was auch immer, erleben Sie das auch?
In den Trauerfeiern oft nicht so, weil Trauerfeier ist ja ein öffentlicher Ort oft. Also es gibt auch geschlossene Trauerfeiern, aber oft sind Trauerfeiern, kommen Menschen zusammen, die sonst im Leben nicht zusammenkommen. Da geht es schon eher um den Verstorbenen und den in den Mittelpunkt zu nehmen und diese Bezüge zu dem Verstorbenen zu haben. Und da gibt es schon auch mal Rituale, wo auch eine Emotion mehr angesprochen wird. Aber das wäre ja schon fast was Therapeutisches und das gehört für mich nicht in die Trauerfeier, weil das eine Überforderung dann auch vieler anderer Gäste wäre.
Eine Sache habe ich jetzt eben noch gedacht. Es ist ja so, dass manche Menschen denken, glauben oder auch vielleicht Trost darin finden in der Vorstellung oder vielleicht ist es sogar eine Erfahrung, dass bei der Trauerfeier die Person, die gestorben ist, noch anwesend ist. Mhm. Also geistig, seelisch. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, mir ging es auch so. Als meine Mutter gestorben ist, war ich bei ihr im Raum, da wo sie aufgebahrt war. Und ich habe gesehen, da liegt der Körper. Mhm. Okay, ich habe auch angefasst und so. Aber ihre Anwesenheit war im ganzen Raum. Also das habe ich auch nur da so erlebt. Der ganze Raum war ausgefüllt von ihr. Natürlich konnte man das nicht sehen, aber ich konnte es sehr genau
sie
spüren.
Sie spüren, ja.
Wie ist das? Erleben Sie sowas auf Trauerfeiern auch?
Ja. Ja.
Klares Ja.
Ja, ganz klares Ja. Also auch die Arbeit um die Trauerfeier rum, da ist der Verstorbene oft dabei. Also da merken wir manchmal, geschehen Dinge ganz einfach oder es kommen Konflikte, es kommen Schwierigkeiten und das hat ganz oft mit dem Verstorbenen zu tun, wenn wir es verstehen. Und manchmal nutzen wir es auch oder ich nutze es sehr oft. Wenn ich einen Stoff kaufe oder Blumen kaufe oder dann gehe ich durch den Blumengroßmarkt und dann frage ich, welche Blumen möchten Sie? Und dann warte ich auf eine Antwort und ich überlege mir nicht, das und das könnte passen, weil, sondern ich versuche mein Herz aufzumachen und ob der da jetzt wirklich noch ist oder ob das meine Gefühle zu dem sind oder so, das will ich auch gar nicht analysieren, sondern ich merke, dass mir das hilft, diese Verbundenheit lebendig zu halten und dann verabschiede ich mich auch wieder und dann darf der machen, was er will, aber manchmal brauche ich die Hilfe von dieser Person und dann rufe ich die auch. Und ich brauche die auch in dem Trauergespräch. Also da muss der Verstorbene es idealerweise irgendwie energetisch mit anwesend. Und manchmal reden die Angehörigen nur über sich. Und dann ist es gut, immer wieder den Bezug wiederherzustellen. Würde das ihrem Vater eigentlich gefallen? Also ein Beispiel, ich hatte ein Trauergespräch und es war unglaublich kompliziert, einen Redner oder einen Pfarrer zu finden für diesen Herrn. Und dann ist mir eingefallen, dass ich, als ich ihn im Krankenhaus aus der Kühlung gezogen hat, plötzlich Orchestermusik hörte. Ich höre nicht groß klassische Konzerte, aber plötzlich hatte ich so ein großes Orchester in den Ohren in dem Kontakt mit ihm. Und dann habe ich sie gefragt, passt denn überhaupt Rede zu ihrem Vater? Und dann sagten die sofort, nee, eigentlich wollte der nie, dass was gesagt wird. Der mochte immer nur Musik. Und dann haben wir eine Trauerfeier gemacht, wo nur Musik gespielt wurde. Also wir haben ganz hervorragende Künstler eingeladen, die ein klassisches Konzert gegeben haben für ihn. Und ich habe nur eine kurze Anmoderation am Anfang gemacht, erklärt, warum es keine Rede gibt, sondern die Gäste eingeladen sind zu dem letzten großen Konzert für ihn. Und das finde ich was total Schönes. Und das, ich glaube, es wäre mir nicht eingefallen, wenn ich nicht diese Orchestermusik im Ohr gehabt hätte.
Ah, das war eine klare Ansage.
Das war eine klare Ansage von ihm. Oder man sucht ganz andere Räume. Man denkt ja immer, eine Feier muss in der Kapelle oder in der Kirche sein, aber man kann auch einen Spaziergang um den See machen und dabei die Lieblingshunde-Laufstrecke nochmal laufen. Und habe ich auch mal gemacht mit einem Pastor, der dann diesen Spaziergang begleitet hat.
Also alles ist möglich.
Vieles.
Wenn Sie, oder sehr vieles jedenfalls, wenn Sie mit den Familien zusammenarbeiten und da als Bestatterin tätig werden. Wir haben jetzt über die Idealbedingungen geredet. Wir werden jetzt gleich auch nochmal dahin gucken, was eigentlich die momentane Pandemie mit Ihrer Arbeit ganz speziell macht. Wenn man in diesen Zeiten über Tod und Trauer spricht, dann schwingt das Thema Corona besonders stark mit. Denn einerseits fordert das Virus weltweit so viele Tote. Andererseits schränkt es deren Angehörige und eben auch die Bestatterinnen, Bestatter, nehme ich zumindest mal an, sehr ein während der Trauerfeiern und vielleicht auch schon vorher. Als erstes wollte ich Sie mal fragen, haben Sie denn eigentlich jetzt auch schon Menschen bestattet, die an Covid-19 gestorben sind?
Wir hatten eine Frau, die offiziell Covid-19 in der Statistik ist. Sie war aber gar nicht infiziert, sondern in der Einrichtung, in der sie gelebt hat, war ein Fall Covid-19 aufgetreten und die Angehörigen konnten nicht mehr kommen und das Pflegepersonal kam nur noch mit Mundschutz. Es gab kaum mehr Berührung vor lauter Angst. Und die Dame hat dann ihre Angehörigen angerufen, hat gesagt, so kann ich nicht leben, und hat sich das Leben genommen. Wurde aber klassifiziert als Covid-19-Patientin, auch auf einem Totenschein, weil eben in dem Heim Covid-19 aufgetreten war und sie eventuell hätte infiziert sein können. Sie war aber definitiv nicht infiziert. Das erlebe ich einfach leider mehr. Das ist natürlich was, was ganz dramatisch ist für viele Menschen. Wir haben vor ein paar Jahren groß in den Medien das Thema Depression gehabt und das, was Menschen brauchen, die depressiv sind oder die Burnout haben, die in psychischen labilen Situationen sind oder die einfach auch in Trauer sind. Menschen brauchen Menschen. Menschen brauchen Zuwendung. Menschen brauchen eine Umarmung. Was macht man, wenn ein Kind hinfällt? Man nimmt das in den Arm. Und wir dürfen das jetzt gerade alles nicht. Und das ist für viele eine wahnsinnige Herausforderung. Und viele Menschen kommen nicht an ihre Sicherungsmechanismen durch den Lockdown oder durch die Begrenzungen, können nicht in die Kirche gehen oder können nicht mit ihrem Pfarrer sprechen oder sie können nicht zu ihrem Psychologen oder zu ihrer Psychologin. Sie können vielleicht den Sport nicht ausüben. Es gibt viele Sicherungsmechanismen, die jetzt nicht mehr halten. Und das ist für Trauernde eine enorme Belastung. Und für Menschen, die sowieso schon angeschlagen sind, die kommen halt nicht an ihre Kraftquellen. Und das, was eben Menschen brauchen, ist Lebensenergie.
Ja, also ja. Sie merken das einerseits daran, dass Sie wirklich mehr Suizidtote haben.
Also natürlich haben wir ein Problem mit Corona, aber wir haben auch ein Problem mit den Maßnahmen für die Menschen. Die sterben manchmal auch an eben nicht nur Suizid, sondern dass eine Frau, die wir begleitet haben, die verstorben ist, die sich nach der Trennung von ihrem Mann, also der Mann ist gegangen und sie ist in eine schwere Depression verfallen, hat sich dann stabilisiert, indem sie sich um Kinder gekümmert hat, die sie versorgt hat, und das hat ihr einen Lebensmittelpunkt gegeben. Und dann kamen die Maßnahmen und sie durfte sich um diese Kinder nicht mehr kümmern. Und das hat ihr die Lebenskraft wieder genommen. Und sie hat ganz schnell Nierenfunktionsstörung, Atemnot, also ohne Corona, Ausfall von Organen. Sie ist ganz rapide gestorben. Und die Angehörigen verstehen das als Folge dieser Einschränkungen.
Die Einschränkungen sind ja auch auf den Trauerfeiern selber ein Aspekt, sage ich jetzt mal so neutral. Also da müssen ja auch Masken getragen werden. Es gibt Absperrungsbänder, die Aufenthaltsdauer in der Kapelle ist begrenzt. Was erleben Sie da denn so?
Also es ist wahnsinnig schwer, gut zu arbeiten. Wir hatten ja vorhin gesprochen über die Räume, dass es darum geht, Räume zu eröffnen. Und in den Räumen geht es auch ganz oft um Begegnung und um Kontakt und um sich ausdrücken, und das ist ja alles sehr erschwert im Moment. Und ich befürchte, dass das ganz schlimme Folgen hat für die Menschen, die eben jetzt so unter diesen erschwerten Bedingungen erschwert Abschied nehmen können oder gar nicht Abschied nehmen können. Zu Beginn des Lockdowns durften wir auf den kirchlichen Friedhöfen nur mit 6 Menschen eine Trauerfeier machen. Dann hatte ich eine Familie, mehrere Kinder, mehr als 6 Enkelkinder. Dann mussten die tatsächlich, hätten die sagen sollen, ein Teil der Enkelkinder darf nicht mit. Was macht das mit einer Familie langfristig auch, wenn es dann heißt, du durftest mit bei der Oma, aber ich durfte nicht mit? Also was macht das mit Familien auch? Das ist so furchtbar, und dass Menschen so einsam sterben, dass auch während des Lockdowns nicht mal im Hospiz sie besucht werden durften und auch jetzt ganz große Einschränkungen sind, dass die alten Menschen nicht berührt werden dürfen. Und ich hatte das ja vorhin versucht anzudeuten, wie wichtig das oft ist, diesen inneren Impuls ernst zu nehmen. Will ich meine Mutter noch mal selber waschen? Will ich meinen Vater zudecken? Will ich noch mal das Foto in die Hände legen? Und wenn ich das nicht ermöglichen kann, dann hat das langfristige Folgen auf das Seelengeschehen. Das ist so.
Wie hat sich das jetzt verändert? Die Situation war während des harten Lockdowns am Anfang ja noch ein bisschen anders, als sie jetzt ist. Ist es jetzt wieder auch da ein bisschen gelockert worden?
Es ist gelockert worden. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir die Abstandsregeln einhalten. Und manche Friedhöfe achten da sehr drauf. Und dann gibt's da wieder Schwierigkeiten, weil natürlich Ehepartner zusammensitzen wollen und die Stuhlreihen aber so gestaltet sind, dass man gar nicht zusammensitzen kann, weil da dann Absperrbänder sind. Und man fühlt sich nicht wirklich willkommen in diesen Räumen. Und wieder dieses Thema, man braucht eben Raum zum Abschied nehmen. Und wenn man aber das Gefühl hat, ich bin da nicht willkommen, wenn ich vom Friedhof gesagt bekomme, ich muss darauf achten, dass am Grab sich niemand umarmt, was habe ich für eine Funktion? Also was wird mir da zugemutet? Weil meine Aufgabe ist es eigentlich, Kontakt zu fördern oder ja die Begegnung zu fördern. Das ist meine Aufgabe als Bestatterin und nicht die zu verhindern. Und das finde ich wahnsinnig schwierig, auch für die Angehörigen. Manchmal sind es auch Nachbarn oder Nachbarinnen, die dann sagen, Frau Kaspar, wir haben gesehen, da wurden die Masken nicht aufgesetzt. Und dann weiß ich aber, das ist eine Familie, die kam direkt aus der Quarantäne, erster Tag raus, 3-mal negativ getestet. Die können kein Corona haben, können es auch nicht verteilen. Wenn ich da den engsten Angehörigen sagen muss, sie müssen dann noch Abstand halten und Masken tragen und weiß, sie sind 3-mal negativ getestet, erster Tag aus der Quarantäne, es ist so absurd. Und dann sind wir nur noch damit beschäftigt, über Corona zu sprechen oder über die Maßnahmen. Und das ist was mich sehr traurig macht, dass wir im Moment in den Trauergesprächen viel darüber sprechen und oft uns das wertvolle Zeit nimmt, um über die Verstorbenen und über die Liebe zu diesen Menschen oder über die Trauer oder über die Schwierigkeiten mit diesen Menschen, dass wir oft über diesen Menschen nicht mehr sprechen, sondern beschäftigt sind mit anderen Dingen, und das tut uns nicht gut.
Sehen Sie da irgendwo einen Ausweg? Was würden Sie sich jetzt gerade unter den Corona-Bedingungen am meisten wünschen? Was könnten Sie sich vorstellen?
Mehr Entspannung und mehr Toleranz Einzelner, dass man das nicht als persönlichen Angriff nimmt, wenn einer an der Tür sitzen möchte und mit Maske auf und den Abstand braucht für sich, und das aber auch nicht persönlich nimmt, wenn jemand einen umarmt und keine Maske trägt, sondern dass wir sind erwachsene Menschen und jeder hat einen eigenen Zugang dazu und auch eine eigene Wahrheit. Und ich glaube, das größere Problem sind, zeigt sich ja, die Schlachthöfe oder manche Dinge sind viel größere Probleme als eine kurze Umarmung unter freiem Himmel am Grab. Und da dann nicht gleich panisch zu reagieren, sondern zu sagen, es ist eine kurze Umarmung unter freiem Himmel, das ist unter einer Viertelstunde, da wird jetzt die Viruslast nicht so schlimm sein. Also ich wünsche mir insgesamt mehr Vertrauen ins Leben und mehr Vertrauen, dass wir gut miteinander umgehen. und nicht so viel Regeln brauchen und nicht so viel Panik. Weil Panik tut uns nicht gut. Angst tut uns nicht gut. Das schädigt die Nieren, das weiß man. Und die Nieren sind unser Ur-Ki oder unsere Urenergie. Das ist der Quell des Lebens. Und wenn wir das schädigen, wem schaden wir? Uns. Und dann sind wir auch wieder leichter betroffen von so einem Virus. Also mehr Vertrauen, mehr Mut, mehr Liebe zueinander, mehr Respekt auch vor denen, die den Schutz brauchen. Aber das rauszuspüren, rauszuhören. Und bei manchen halte ich die Fenster auf, desinfiziere alles. Und dann ist das Richtige. Und manche, da rucken wir nah und nehmen uns in den Arm. Und dann ist das Richtige.
Was Sie da eben alles aufgezählt haben, Vertrauen, Liebe, auch ein Umgang mit dem Tod, darüber würde ich gleich gerne noch ein bisschen näher mit Ihnen reden. Wir haben gerade über Trauerkultur geredet und auch darüber, wie eingeschränkt die ist in den Zeiten von Corona jetzt. Jetzt würde ich gerne noch mal allgemein mit Ihnen auf das Thema Tod und Trauer, aber auch alles darum herum, was sind ja auch nicht nur negative Dinge, wie wir schon von Ihnen gelernt haben, reden, Frau Kaspari. Mir ist dazu eingefallen, ich habe neulich meinem Kind ein Grimmsches Märchen vorgelesen, und zwar das vom Gevatter Tod. Da hat ja ein Kind das Glück, den Tod zum Taufpaten zu haben. Denn der schenkt diesem Kind tiefes Wissen und auch ganz viel Erfolg im Leben. Wird der Tod heute noch irgendwo in Deutschland so positiv gesehen, habe ich mich gefragt, wie man es damals im 18. Jahrhundert wahrscheinlich ungefähr gemacht hat?
Ja, da erwischen Sie mich jetzt.
Sie können das auch einfach aus Ihrem Bauch heraus beantworten.
Ich glaube nicht, nee, weil wir erleben in unserer Gesellschaft Tod immer noch als Versagen. Also als Versagen von, hatten wir vorhin schon auch mit dem Thema Schuldgefühle, dass es immer das Gefühl ist, wenn jemand stirbt, ist irgendwas falsch gelaufen. Das ist eigentlich das Gängige, dass die Angehörigen fast immer denken, es ist irgendwas falsch gelaufen, außer jemand ist sehr alt und irgendwann friedlich verstorben. Das gibt schon auch, dass dann gesagt wird, ja, das Leben hat sich vollendet, aber eigentlich schon bei 70-Jährigen wird das schon als, da muss irgendwas falsch gewesen sein, dass der gestorben ist. Und das verstehe ich immer nicht, weil es gehört ja dazu. Der Tod und das Leben, es ist irgendwie eins, es gehört zusammen. Wir können das nicht trennen, aber wir haben das irgendwann getrennt. Und
es ist so ein Tabu geworden, irgendwann unterwegs.
Irgendwann unterwegs ist es ein Tabu geworden. Das kann ich jetzt trotz kulturwissenschaftlichem Studium nicht genau sagen, wann ist das passiert. Im Umgang mit Verstorbenen ist es auf jeden Fall, hat das auch was natürlich mit den beiden großen Kriegen zu tun und auch mit den Vernichtungen, die Nationalsozialisten da angerichtet haben. Also wenn man in die KZs schaut und in die Vernichtungslager und ein Bewusstsein dafür hat, dass jeder Mensch einzigartig ist und dass jeder eigentlich individuell bestattet werden soll und dass jeder Mensch geliebt werden sollte und so. Und dann vergegenwärtigt man sich das. Das ist ja nicht auszuhalten. Also das ist, glaube ich, für so eine Volksseele schon auch erst wichtig gewesen, dieses abzuspalten. Aber es ist gut, dass es ja jetzt immer mehr Menschen gibt, die sich dem auch nähern.
Das
jetzt
erleben Sie so.
Ja, gibt es ja viel Literatur auch drüber, wie man sich wieder näher annähert. Und ich erlebe ja auch, also Sie haben es ja vorhin gesagt, ich war vor 21 Jahren eine der ersten in Deutschland, die eine andere Bestattungskultur gelebt hat. Und inzwischen gibt es in Bremen mehrere Bestattungsinstitute, die mit einem ähnlichen Leitbild arbeiten oder auch eine lebendige Trauer- und Abschiedskultur leben wollen. Also da ist schon viel passiert. Da ist viel passiert über die Hospize natürlich. Die Hospizbewegung hat da ganz großen Einfluss. Die vielen AIDS-Toten in den 80er Jahren haben große Veränderungen, 80er, 90er Jahre, ganz viel Entwicklung gebracht in Deutschland. Also da ist die großen Messen hier in Bremen, Tod und Leben, die zeigen ja, das ist nicht mehr nur ein Tabu. Was ein Tabu ist, ist das eigene Sterben und der Körper. Der tote Körper ist immer noch ein großes Tabu und wird leider in unserer Gesellschaft auch in der Ausbildung zum Bestatter oder zur Bestatterin immer eher noch als Gegenstand gesehen und nicht als etwas mit einer eigenen Würde. Also für mich ist ja der tote Mensch immer noch ein Mensch und der hat eine ganz ureigene Würde und da wird mir was ganz Wertvolles und ganz Schutzloses in die Hände gegeben, anvertraut. Das wird in unserer Gesellschaft generell nicht so gesehen. Da sind verstorbene Menschen eher Dinge oder hygienische Probleme, die dann desinfiziert werden muss oder die irgendwie aufbereitet werden müssen. Da habe ich ganz große Kritikpunkte noch. Und Und das, glaube ich, hat auch damit zu tun, dass wir eben viele Tode nicht verarbeitet haben gesellschaftlich. Und wenn wir da hingehen emotional, ah, der könnte vielleicht noch was mitkriegen. Was ist das für eine Bedrohung, wenn wir an die vergangenen 50 Jahre, 100 Jahre denken? Das, so erkläre ich es mir, also ohne jetzt Psychologin zu sein oder ohne dazu geforscht zu haben. Aber so rein intuitiv würde ich sagen, das ist auch schwierig auszuhalten. Ich finde es ja persönlich ein großes Geschenk, mit den Toten auch das ernst zu nehmen. Und ich finde es wunderschön, jedem Verstorbenen einzigartig begegnen zu dürfen. Aber wenn man mit manchen eigenen Trauerfällen und vielleicht auch gesellschaftlichen Trauerfällen das nicht bearbeitet hat oder nicht durchlebt hat oder nicht, ja, da keinen Umgang mitgefunden hat, dann ist das wahnsinnig schwer. Und deswegen gibt es da große Abwehr auch. Gibt es auch immer wieder große Abwehr gegen meine Arbeit, die dann nicht verstanden wird. Die auch nicht verstanden werden kann, wenn man diesen eigenen Zugang dazu nicht bearbeitet hat.
Die Geschichte könnte da tatsächlich eine große Rolle spielen, gerade hier in Deutschland. Die Kultur als solche aber ja sicher auch. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Mexiko oder auch an Ghana. Da gehören ja zum Beispiel zur Trauerfeier oder alles, was so mit Tod zu tun hat, soweit ich weiß, auch noch ganz andere Aspekte dazu, als hier so gedacht werden, wenn Menschen an Tod oder Trauer oder Beerdigung denken. Da gehören Freude und Tanz dazu, Verbundenheit mit dem Jenseits, Verbundenheit mit den Verstorbenen. Das entspricht wahrscheinlich nicht so ganz dem deutschen Temperament, sage ich jetzt mal. Aber kann man von diesen Kulturen nicht auch lernen, auch hier?
Ja, also das wäre jetzt noch die nächste Schleife, die auch in meinem Kopf war. Und natürlich hat unsere multikulturelle Gesellschaft viel Veränderung und neue Impulse reingebracht auch. Auch das Bewusstsein, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, wie wir Abschied nehmen, sondern dass da durchaus man eben auch anders mit umgehen kann. Da sind diese anderen Kulturen, können uns ein Vorbild sein. Wobei ich immer finde, man soll sich auch nicht da wieder dran festhalten oder das nicht idealisieren, sondern auch die haben auch ihre Probleme. Und immer wenn es eine Regel gibt, an die ich mich halten muss und nicht bei mir sein darf, dann wird's schwierig. Und ich glaube, gelingen kann Trauer nur dann, wenn ich eine Gesellschaft habe, wo die Menschen miteinander in Kontakt sein dürfen und Einzelmenschen mit sich selber, mit ihren eigenen inneren Gefühlen in Kontakt sein dürfen. Wenn sie nach einer Norm leben müssen und ihnen ein gesellschaftliches Reglement aufoktroyiert wird. Ich habe es nämlich von Mexikanern gehört, die das ganz furchtbar fanden. Die sagten, uns war überhaupt nicht nach Lachen und Tanzen. Und dann mussten wir das und wir fanden es ganz schlimm. Und immer wenn es eine starre Regel ist, dann ist es schwierig.
Also und Sie plädieren für mehr Persönlichkeit und dafür, seinen eigenen Weg im Trauern und im Umgang mit dem Tod zu finden.
Richtig. Ich kann auch sagen, jeder Mensch ist einzigartig und jeder Abschied auch.
Ein sehr schönes Schlusswort. Cordula Caspari war heute bei mir zu Gast in der Gesprächszeit. Sie arbeitet seit über 20 Jahren als Bestatterin und setzt sich für eine neue Kultur der Bestattung und des Trauerns ein. Und wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, können Sie das auf unserer Online-Seite oder in der ARD-Audiothek im Podcast-Angebot von Bremen 2. Und das war die Gesprächszeit auf Bremen 2. Am Mikrofon verabschiedet sich Kerstin Burlage.
Bremen 2 – Gesprächszeit.